Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus. Der Predigttext für heute Abend findet sich im Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Rom im 5. Kapitel. Da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn haben wir auch den Zugang im Glauben zu dieser Gnade, in der wir stehen. Und rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit, die Gott geben wird. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Herr Jesus Christus, mach Augen und Ohren uns auf, Verstand und Herzen weit. Amen. Liebe Gemeinde, wir haben Frieden. Wir haben Frieden. Haben wir das? Während nur wenige hundert Kilometer entfernt Krieg und Sterben an der Tagesordnung sind. Am Dienstag erst war ein Kinder- und Jugendchor aus der Ukraine hier im Dom zu Gast und hat herzzerreißend an den 4. Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine erinnert. Haben wir Frieden, wo in Syrien zwar der Krieg vorbei ist, aber Friede noch weit entfernt? Haben wir Frieden, wo Gegenden im Heiligen Land verwüstet sind, ohne dass das Frieden gebracht hätte? Haben wir das angesichts der seit gestern laufenden Angriffe auf den Iran? Auch durch unser Land, selbst mitten durch die Kirche, geht ein Riss, verlaufen Grenzen, unsichtbare Mauern in den Köpfen und Herzen, bisweilen auch schmerzlich fühlbare Grenzen des Unfriedens. Ganz zu schweigen von der Friedlosigkeit in uns selbst und untereinander. Wir haben Frieden mit Gott. Was ist das für eine Wirklichkeit, von der Paulus da redet? Geht es um eine rein geistliche Beziehung zwischen Gott und Mensch, die wir theologisch herleiten können, über die wir predigen, die aber mit den handfesten Frieden auf Erden erst einmal wenig zu tun hat? Oder sollten am Ende vielleicht doch die recht zahlreichen Handschriften des Römerbriefs recht haben, die es weniger vollmundig sagen? Wir hätten Frieden, heißt es da. Nur ein Ä statt eines A. Im Griechischen ist es ebenfalls nur ein kleiner Buchstabe, ein Omega statt eines Omikron. Und schon wird aus dem handfesten Indikativ, wir haben Frieden, ein Konjunktiv, wir hätten Frieden, wenn. Wir könnten Frieden haben, wenn nicht. Und Hand aufs Herz, so liest es sich doch irgendwie besser. Smoother, realistischer. Aber liebe Geschwister, was wäre das für eine Wirklichkeit, die allein bleiben müsste mit dem, was der Fall ist? Was für eine Wahrheit, die sich so nackt und erbärmlich zeigte, dass man sich ihrer nur schämen kann? Und was für ein Realismus, der jede Hoffnung aufgegeben hätte? Wir haben Frieden mit Gott. Es gibt eine grundlegende Klärung darüber, wie Gott zu uns steht. Freundlich, wohlgesonnen, versöhnt. Und zwar, weil er es so will. Unter dieser Gewissheit stehen unsere Bemühungen, auch um die Grablege unter unseren Füßen. Auf diesem Fundament steht unsere Arbeit als Domkirchengemeinde. Auf diesem Fundament läuft unser Weg durchs Leben, auch als Gemeinde, auch als Kirche. Davon können wir nicht mehr absehen, auch und erst recht nicht, wenn wir auf manchen Unfrieden blicken, auf Hass und Krieg und Gewalt in der Welt um uns her. Wir haben Frieden. Wir haben Zugang. Wir stehen in der Gnade. Unsere Hoffnung wird nicht zu Schanden. Im Kirchenjahr haben diese ungetrübten Indikative, die Paulus da in konzentrierter Form ins Feld führt, einen festen Platz als Epistel am Sonntag Reminiscere. Reminiscere heißt, erinnere dich. Wir haben es im Psalm gebetet, gedenke meiner, o Gott. Erinnere dich, Gott, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Erinnere dich, Gott, um uns unsererseits zu erinnern an deine Güte und an die Wurzeln unseres Glaubens. Und dazu sind wir auch heute Abend hier und aufgerufen. Erinnere dich. Neben all dem, was wir dankbar gefeiert haben, kommt auch das andere in den Blick heute Abend. Das weniger Vorzeigbare, das Schambesetzte. Das, was sich nicht feiern lässt. Schuld, Verletzungen, Scheitern. Mit den Worten des Paulus, erinnert euch der Bedrängnisse. Erinnert euch, dass und wie wir aneinander schuldig wurden und werden. Was wir einander antaten und antun als Menschen, auch als Menschen, die zu Christus gehören und es also besser wissen und besser können könnten. Ja, nüchtern betrachtet spricht viel, sehr viel gegen die großen Worte über Gott und die Liebe, den Frieden und die Hoffnung und die Gnade. Manchmal tun wir uns schwer mit diesen großen Worten. Und die großen Worte tun sich manchmal schwer mit uns. Andererseits, was wären wir ohne diese großen Worte? Ohne die Kraft, die in ihnen steckt? Was wären wir ohne Gottes Wahrheit, die unsere menschliche Erfahrung weit übersteigt und zugleich ihr fester Grund und ihr gewisses Ziel ist? Wie könnten wir leben ohne die Verheißung, die weit über die vorfindliche Wirklichkeit hinausgeht? Wie könnten wir beherzt handeln, ohne die Hoffnung, die größer ist als unser kleiner Glaube? Ohne die Liebe, die weiter ist als unser enges Herz? Die Kirche, aber auch die Welt müssten ohne diese Worte schwindsüchtig werden vor lauter Realismus. Wo die großen Worte verstummen, und sie verstummen ja meist aus Kleinglaube und aus Scham, oft auch aus vermeintlicher Redlichkeit. Wo die großen Worte verstummen, da werden die kleinen und mickrigen Wörter immer lauter und immer mächtiger. Wo die Sprache arm wird und sich nichts mehr zutraut, da werden auch die Menschen ärmer und mit ihnen ihre Hoffnungen, ihre Sehnsüchte, ihre Verzweiflung auch. Die großen Worte sind nicht harmlos. Sie können verführen. Sie können einnebeln. Sie werden gern und oft missbraucht. Und dennoch, vielmehr gerade deswegen bin ich überzeugt, wir brauchen diese Worte. Wir dürfen sie der Welt nicht schuldig bleiben, weil sie große, wahre Wirklichkeit in sich tragen. Und wie kommen wir in einer Welt voll Unfrieden, voller Hartherzigkeit in diese Wirklichkeit des Friedens, der Gnade, der Hoffnung? Wie können wir das Große erkennen, das so vielfältig schon im Kleinen steckt, manchmal allerdings bis zur Unkenntlichkeit versteckt? Ich stieß kürzlich auf ein Interview mit dem polnischen Lyriker Adam Zagajewski. Er erzählt da unter anderem: Ich habe einmal ein Gedicht geschrieben, das war in Frankreich, ein Gedicht über große Sachen, die sich im Kleinen zeigen. Es war in einem Wagen mit meiner Frau. Wir waren in Beauvais. In Beauvais gibt es diese Kathedrale, die nicht beendet war. Ein Tier, ein großes Tier. Und als wir nach Hause zu fahren begannen, sah ich plötzlich die Kathedrale im Rückspiegel. Das war für mich unerhört. Diese große Kathedrale im kleinen Autospiegel. Und das Verrückte, so im Spiegel sprach sie fast stärker zu mir, als ich sie 10 Minuten früher im Original gesehen habe. Was für ein Bild, auch für diese Oberpfarr- und Domkirche. Auch wir können an unserer institutionellen Größe und Pracht verstummen. Und doch versuchen wir zu sprechen, Tag für Tag, an unserem Ort und auf vielerlei Weise. Gestern haben wir wieder eindrücklich gemerkt, wir bedeuten den Menschen etwas. Wir werden gehört und gesehen, groß, aber oft auch ganz verborgen im Kleinen und vermeintlich Unscheinbaren. Wie der junge Mann, der mir gestern beim Tag der offenen Tür über den Weg lief. Er war ziemlich verloren, hatte sich verlaufen in den hinteren Bereich vor die Dompredigerzimmer. Und dann, als ich ihm den Weg hinunter in die Gruft zeigte, taute er auf und begann zu erzählen. Er, geboren und aufgewachsen in Berlin, war noch nie hier im Dom. Und er hatte von der Einweihung gehört und gedacht, da gehst du doch mal hin. Und sprach davon, wie tief berührt er war von der Warteschlange, die 2 Stunden vor dem Dom ausharrten, bis sie hier rein konnten. Und später trafen wir uns wieder hier im Gewühl der Predigtkirche. Und dann erzählte er mir, was ihn am meisten berührt hat bei seiner Besichtigung der Gruft, waren die Blumen in der Adalbertgruft, dem Raum, der relativ hell erleuchtet ist, in dem in der Mitte der kleine Sarg der namenlosen Prinzessin steht. Und es war nicht dieser kleine Kindersarg, sondern es waren die beiden Blumensträuße auf 2 Konsolen, rechts und links, in denen er die Hoffnung erkannte, angesichts des fürchterlichen Verlusts eines Kindes für ihre Eltern. Das Große im Kleinen entdecken. Ich glaube, das ist eine Tugend des Glaubens, die einzuüben sich lohnt. Und auf diesem Hintergrund des Großen im Kleinen höre ich auch den gewaltigen Schlussakkord unseres Textes. Eine Kaskade von Folgen wird beschworen. Wir rühmen uns auch der Bedrängnisse, weil wir wissen, dass Bedrängnis Geduld bringt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung, Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Man kann auch das missverstehen, leicht sogar. Man könnte sagen, da wird Not verherrlicht, da wird Elend schön geredet, da werden unwürdige Zustände heilig gesprochen, da wird zum widerstandslosen Hinnehmen ermutigt. Aber das kuriose Bild der ausgegossenen Liebe Gottes macht aus dem vermeintlichen logischen Kettenschluss einen überlaufenden Becher. Ausgegossen in unsere Herzen tropft und kleckert und fließt die Liebe in die Welt. Sie kann gar nicht anders. Sie braucht und will Raum, sich ausbreiten, weigert sich, bei uns zu bleiben. Sie muss weiter zu den anderen. Und jede Begegnung, jedes Gespräch, jedes klare Wort, jede noch so kleine Geste mitten in bedrückter Situation, jeder befreiende Humor, der belastende Situationen aufmüpfig ins Angesicht lacht, jedes ungeschönte Wort über geschehenes Unrecht, jedes ehrliche Bekenntnis eigener Schuld kann Ausdruck dieser Liebe werden. Mutig und klar, warm und feinfühlig, mitunter auch wütend und ungeduldig, ja, und gerade dadurch heilsam und wegweisend. Eine Geschichte zum Schluss. Eines Tages trafen sich eine Kohlmeise und eine Taube. Wie viel wiegt eine Schneeflocke? Fragte die junge Kohlmeise die weit gereiste und sehr erfahrene Taube. Nicht mehr als ein Nichts, gab diese als Antwort. Da muss ich dir etwas erzählen, sagte die Kohlmeise. Ich saß einmal auf einem Tannenzweig, dicht am Stamm, und es fing an zu schneien. Nicht etwa heftig mit Sturmgebraus, nein, wie im Traum, lautlos und ohne Schwere. Es schneite den ganzen Tag und die ganze Nacht. Da ich nichts Besseres zu tun hatte, zählte ich die Schneeflocken, die auf die Zweige und Nadeln meines Astes fielen und darauf hängen blieben. Genau 3.741.952 waren es. Als die nächste Flocke, sanft wie die anderen, nicht mehr als ein Nichts, wie du sagtest, auf dem Ast landete, da brach er ab und fiel zu Boden. Die Taube, die schon seit Noahs Zeiten Spezialistin in solchen Fragen war, dachte lange und sorgfältig nach. Und dann meinte sie, vielleicht fehlt nur noch die Stimme eines Menschen, um der ganzen Welt Frieden zu bringen. Wir haben Frieden mit Gott. Und dieser Frieden bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.